Ich stehe hier an der Seefeldstrasse. Es ist die Hauptstrasse des Quartiers. Seefeld ist ein Ort, wo man schnell mit teuren Sportwagen und hohen Mieten verbindet. Mein Name ist Eliana. Ich bin 18 und ich wohne schon mein ganzes Leben im Seefeld. Und auch meine Eltern haben schon lang vor meiner Zeit hier gewohnt. Seefeld hat in den letzten Jahrzehnten einen grossen Wandel durchgemacht. Und wer es sich heute leisten kann, tut mega gerne hier wohnen. Aber was war eigentlich vorher da? Viele BewohnerInnen vom Quartier wissen das heutzutage selber gar nicht. Ich muss zugeben, ich habe mir lange auch keine Gedanken darüber gemacht, wie es in meinem Quartier ausgesehen hat, als ich noch nicht da war. Oder ob es überhaupt mal anders ausgesehen hat als jetzt. Bis mir eines Tages mein Papa von ein paar Erinnerungen von damals erzählt hat. In den späten 80er Jahren und in den frühen 90er Jahren haben mein Papa für seine Arbeit einmal schon sehr früh aus dem Haus. Also wir reden da so vom 3 oder am 4 am Morgen. Und was er dort im Quartier gesehen hat, viele Autos, die im Schritttempo durchs Quartier gefahren sind und Frauen, die sich an der Straße prostituiert haben. In den Autos hat es sich um sogenannte Freier gehandelt. Im Seefeld hat es damals einen Drogenstrich gegeben. Viele Frauen, die sich dort prostituiert haben, waren drogenabhängig und sind ins Quartier gekommen, um anzuarbeiten. Das heisst, sie haben durch die Prostitution Geld verdient, um sich den Drogenkonsum zu finanzieren. Es hat mich sehr berührt, wo mir mein Papa davon erzählt hat. Und die Geschichte vom Drogenstrich im Seefeld hat mich immer mehr und mehr angefangen zu interessieren. Aber ich hatte auch ganz viele Fragen. Und darum gibt es jetzt den Podcast. Mein Ziel war, mir, aber schlussendlich dann auch euch, ein Bild vom Seefeld in dieser Zeit zu machen. Wie ist es an diesen Strassen, an denen ich täglich vorbeilaufe, damals zu einem Drogenstrich gekommen? Was hat die Bevölkerung zum Strich im eigenen Quartier gesagt? Und was hat die Politik gemacht, um den Frauen zu helfen? Um meinen Fragen nachzugehen, durfte ich mit vielen Menschen reden. Sie alle haben mir aus unterschiedlichen Gründen etwas zum Seefeld in den 80er und 90er Jahren erzählen. Die verschiedenen Perspektiven gliedern auch ein bisschen meinen Podcast. Es fängt an mit Stimmen von Leuten, die schon lange im Seefeld leben und darum auch von dem Strich mitbekommen haben. Dann reden wir über die Freier vom Drogenstrich und auch über die Frauen. Und natürlich noch über vieles mehr. Mir war es immer sehr wichtig, dass ihr die Stimme auch selber hören könnt und nicht nur in einem abgetippten Interview lesen. Und darum habe ich mich ganz am Anfang für das Medium Podcast entschieden. Als Seefelderin führe ich euch gerne zurück ins Seefeld von damals und teile mit euch, was ich alles über den Drogenstrich im Quartier herausgefunden habe.
Kreuzstraße.
Ja, hallo, mein Name ist Lilian. Ich bin im 1965 geboren und wohne zeitlebens hier im vorderen Seefeld. Also Seefeld war immer mein Zuhause, meine persönliche Nabelschnur der Welt.
Die Stimme, die ich gerade gehört habe, ist von Lilian, meiner Nachbarin. Ich habe sie ganz am Anfang von meinen Arbeiten gefragt, ob sie sich noch an den Drogenstrich erinnern mag und wenn ja, ob sie mit mir darüber reden will. Zuerst wollte ich von ihr wissen, wie sie das erste Mal vom Drogenstrich mitbekommen hat.
Also bei uns hinter dem Haus hatte es einen grossen Parkplatz im Freien. Und der war nachts unbeleuchtet. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass dort mehr und mehr Autos hin und her fahren und nach einer Zeit wieder abdüsen. Und wir Kinder von der Nachbarschaft, sie haben dort gespielt vor dem Haus, ums Haus und sind auch oft mit dem Velo über den Parkplatz hineingefetzt, haben Federball gespielt und auf einmal haben wir bemerkt, wie dort wahnsinnig viel so Papiernasstüchli gelegen sind und auch gebrauchte Pariser in den Rabatten gelegen sind. Und ja, bald haben wir dann realisiert, was es mit dem Verkehr im Dunkeln auf dem Parkplatz auf sich gehabt hat.
Eben, das Bild von dem Verkehr, wo freier in Autos umfahren, scheint Lilian, aber auch ganz vielen anderen Menschen, mit denen ich geredet habe, irgendwie geblieben zu sein.
Und ja, als Jugendliche ist einem wohl einfach der rege Verkehr mit diesen komischen Männern im Auto aufgefallen. Und man hat auch gesehen, wie die gestoppt haben bei gewissen jungen Frauen, vor allem an der Seefeldstrasse. Aber die sind mehr oder weniger recht diskret rumgestanden, so ein bisschen in den Hauseingängen oder ein bisschen versteckt. Man hat es eigentlich zuerst gar nicht so realisiert.
Weiter in unserem Gespräch erzählt mit Lilian von einem Ereignis, wo sie sich noch besonders daran erinnern mag.
Eines Abends, das war irgendwie in meiner Lehrzeit, habe ich eine ehemalige Primarschulfreundin doch tatsächlich gesehen an der Seefeldstrasse. Das war natürlich wirklich traurig. Jemand, wo man halt ja auch eine Beziehung hatte, durch das, dass sie Klassengespendli war. So in einer schlechten Verfassung zu sehen. Es ist immer anders, wenn man unbekannte Leute sieht, dann tangiert es einem nicht so. Aber wenn man jemanden gut sieht und man muss zuschauen, wie es dieser Person schlecht und schlechter geht und so reingerissen wird, das tut natürlich schon weh.
Die Bevölkerung vom Seefeld hat also Schritt für Schritt mehr von dem Drogenstrich mitbekommen. Ich habe Lilian abschliessend gefragt, ob es für sie jemals eine Option war, aus dem Seefeld wegzuziehen. Eben genau, weg dem freien Verkehr oder weil sie sich vielleicht unsicher gefühlt hat im Quartier.
Für mich ist die Entwicklung eigentlich vom Wohnungsmarkt im Seefeld und in den umliegenden Quartieren viel einschneidender gewesen als die zeitlich begrenzte Situation im Seefeld. Prostitution hat es eigentlich schon immer gegeben. Es war einfach nicht so sichtbar gewesen. Es hat nicht so sichtbar stattgefunden in unserem Wohnquartier.
Prostitution hat es eigentlich schon immer gegeben. Das ist gerade ein gutes Stichwort, das Lilian erwähnt. Im Rahmen von dem Podcast habe ich mich nämlich ein bisschen schlau gemacht über die Geschichte der Prostitution in der Stadt Zürich. Während dem 19. Jahrhundert ist die Stadt Zürich immer mehr gewachsen und viele Menschen sind auch von außerhalb auf Zürich gekommen. Auch damals hat es in der Stadt schon ein paar Bordelle gegeben. Ende 19. Jahrhundert sind von 13 behördlich tolerierten Bordellen 9 in der Altstadt gewesen. Laut Polizeiakten sind die meisten Prostituierten vom Land gekommen und haben zuerst versucht, einen anderen Beruf auszuüben, wie zum Beispiel Näherin. Und auch im Riesbach hat es damals ein Bordell gegeben, das als normale Wirtschaft tarnt war. Die Stephansburg. Sie hat 1879 schliessen. Im Jahr 1897 ist es unter der Sittlichkeitsbewegung zu einer Volksabstimmung gekommen, in der beschlossen worden ist, dass in Zürich alle geduldeten Bordelle geschlossen werden. Und auch wenn die Bordelle geschlossen worden sind, haben die sich prostituierenden Frauen mit ihrer Arbeit weitergemacht. In Hinterzimmer von sogenannten Zigarrenläden. Auch die sind dann im Jahr 1914 verboten worden. 1942 ist die Prostitution legalisiert worden und hat in tolerierten Strassenstrichzonen stattgefunden. Auch im Seefeld hat es so eine Zone gegeben, beispielsweise an der Dufourstrasse. Und mit der Drogenszene am Platzspitz in der Mitte der 80er Jahre ist dann eben der Drogenstrich entstanden im Seefeld, wo Frauen sind anschaffen. Dieser Strich hat aber in Strassen stattgefunden, die damals nicht zu den bewilligten Strichzonen gezählt haben. Ich habe mich nochmal mit der Frau, die im Seefeld aufgewachsen ist, dürfen unterhalten. Mit der Sevi. Auch sie mag sich noch an ein paar Sachen erinnern. Zum Beispiel, wie sie das erste Mal von dem Strich im eigenen Quartier mitbekommen hat.
Ich glaube, das ist eigentlich am meisten über die Eltern gelaufen, dass die Eltern einem gesagt haben, auf dem Heimweg, wenn es dunkel ist, dass du nicht die Dufourstrasse runterlaufen sollst. Am Anfang hat man als Kind nicht so verstanden, was sie dort eigentlich machen, bis irgendwie die Eltern einmal aufgeklärt haben, was dort passiert. Ja, und man hat es dann halt gesehen, wenn man vorbeigefahren ist.
Sevi beschreibt das Quartier zu dieser Zeit als
ein Ort, wo man nicht darf sein darf, sagen wir so.
Weiter erzählt mir Sevi von ein paar Erlebnissen, wo mir persönlich ziemlich eingefahren sind.
Ich habe in der Nähe von der Dufo-Straße gewohnt und ich bin heimgekommen vom Training und es war dunkel gewesen, Winter, und das ist mir zwei, dreimal passiert, dass ein Auto gestoppt hat neben mir, weil ich bin dort damals auch, ich sage jetzt mal, ein Teenager gsi, ich war so, ja, zwischen 10 und 14. Und wenn ich das Fenster abgekurbelt hat und gefragt hat, ob ich möchte reinkommen. Und das ist etwas, was mir sehr geblieben ist, was irgendwie auch verbunden war mit Angst und mit schnell heimgehen und eigentlich das ein bisschen ausführen, was die Eltern immer gesagt haben, weiterlaufen und weggehen.
Zum Schluss hat es mich noch Wunder genommen, ob sich die Bevölkerung, und zwar insbesondere die vom Seefeld, überhaupt dieser Geschichte noch bewusst ist. Sevi findet...
Nein, die meisten wissen gar nicht. Es fängt eigentlich nur an, wenn du irgendwann mal vielleicht erwähnst und sagst, ja, du bist da aufgewachsen und verdrüllt dich und teilst schon die Augen und findest, oh, bist im Seefeld aufgewachsen und findest, ja, eben, oh, es war früher nicht so gewesen. Und da merkt man, dass eigentlich viele das nicht kennen. Ich würde es mal aber trotzdem behaupten, die von unserer Generation, also in meinem Alter, die in der Stadt Zürich aufgewachsen sind, die wissen das wahrscheinlich schon. Aber es sind jetzt mehr jetzt eher jüngere Leute oder Leute, die nicht in der Stadt aufgewachsen sind oder vom Ausland gekommen sind, die wissen das alles nicht. Sie kennen das nicht, nein.
Das sind also ein paar Stimmen von Frauen, die im Seefeld aufgewachsen sind. Was habe ich aus diesen Gesprächen mitgenommen? Ich habe gelernt, im Alltag ist mir dem Drogenstrich schon begegnet. Sei es auf dem Heimweg von der Arbeit oder vom Training oder sei es auf dem Parkplatz beim Haus. Man hat davon mitbekommen. Als Anwohnerin vom Quartier hat es auch dazu kommen, dass man von einem Freier angesprochen wird. Ich habe das Gefühl, viele Menschen finden, dass die Geschichte vom Seefeld nicht zum Bild passt, das wir heute vom Quartier haben. Darum will man nichts davon hören und man redet auch nicht darüber. Das führt natürlich dazu, dass man die Geschichte mehr und mehr vergisst.
Feldeckstrasse.
Kommen wir jetzt zum zweiten Teil vom Podcast. Nachdem wir die Stimme von Seefelderinnen gehört haben, geht es jetzt um eine extrem wichtige Komponente, damit der Drogenstrich überhaupt funktioniert hat. Eine Perspektive, wo tendenziell eher weniger darüber berichtet wird. Die von den Freier. Von ihnen hat es mehr gegeben als Frauen, die sich im Seefeld prostituiert haben. Und trotzdem war häufig nur die Rede vom Elend dieser jungen Frauen. Die Freier und ihre Hintergründe sind fast ein bisschen vergessen gegangen. Darum geht es jetzt eben mal um die Freier. Zum ehrlich sein, habe ich selber, als ich mit meinen Recherchen angefangen habe, auch immer nur nach Artikeln und Quellen über die Frauen gesucht. Bis ich dann eben auf Berichte gestossen bin, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass man auch mal über die freienden Männer reden sollte. Die sind ja genauso Teil von dem Drogenstrich. In erster Linie hat mich dann natürlich Wunder genommen, was das für Männer sind. Aber vor allem eine Frage hat mich sehr, sehr beschäftigt. Das Wieso. Wieso geht ein Mann auf den Strich im Seefeld? Wieso geht er zu einer Frau, wo er sich eigentlich sicher sein kann, dass sie nicht freiwillig da ist und wo man vielleicht sogar sieht, dass die Frau eine Suchtkrankheit hat? Und was haben die Freier von den Frauen am Drogenstrich willen? Was haben sie sich erhofft?
Es ist so, ich bin am Anfang, als ich am Anfang auf Zürich kam, bin ich ein bisschen an der Langstrasse, Langstrasse heisst es, glaube ich, das Quartier, ein bisschen gesehen, oder? Und dann hat das Seefeld das abgelöst. Also ich bin durchgefahren und habe dann eine Frau gesehen, einfach so vor einem Schaufenster stehen. Und dann habe ich also für mich gedacht, hey, ist das eine schöne Frau. Also es ist einfach ihre Schönheit, die mich gefangen genommen hat. Und dann so im letzten Moment, als ich schon halber vorbei war, hat sie sich getrüllt und dann ein kurzes Aufblitzen in ihren Augen. So. Also erst dann gerade später, halt, also die bietet sich an, oder? Und dann bin ich so baff gewesen, oder? Also so eine schöne Frau und die könnten da jetzt quasi ja, in Minuten schnell einfach die kennenlernen. Habe ich dann einfach da angehalten, oder? Wo sie eingestiegen ist. Ist mir schon klar gewesen, oder? Sie braucht einfach Geld, oder?
Das ist ein Ausschnitt aus dem Film «Der Kunde ist König» von Josie Meyer. Sie ist Drehbuchautorin und Filmemacherin und hat 1991 einen Film über den Drogenstrich im Seefeld gemacht. Dafür hat sie sich entschieden, die Perspektive der Freier genau auszuleuchten. Und darum habe ich mich an sie mit meinen Fragen gewendet. Josie Meyer erzählt mir, wie und wieso sie damals den Schluss gefasst hat, über die Perspektive der Freier zu reden.
Dass ich mich für die Freier entschieden habe, hat persönliche Gründe. Also das hat mit meiner Familiengeschichte zu tun, dass es mich einfach Wunder genommen hat, wieso Männer zu Prostituierten gehen. Und weil in Zürich weil es die offene Drogenszene gegeben hat und aus dem heraus auch halt als Beschaffungsmethode Prostitution, hat es mich dann besonders interessiert, wieso Männer zu Drogenabhängigen gehen. Wo ich gedacht habe, die Frauen verstehen eigentlich nichts vom Geschäft. Das sind keine Profis. Die sind auch total zu. Die sind häufig krank und kaputt. Wieso gehen Männer zu denen? Das wollte ich herausfinden.
Das sind also die Grundgedanken dahinter gewesen. Aber wie hat sie selber, die zu diesen Zeiten im Ausland gelebt hat, von der Szene in Zürich und insbesondere von denen im Seefeld mitbekommen?
Ich habe ja in der Zeit, wo der Blattspitz virulent war, habe ich noch in Berlin gelebt und in Berlin Film studiert. Und aber dann mich entschieden, meinen Abschlussfilm in der Schweiz zu machen und auch in dem ganzen Bereich hineinzumachen. Ich nehme an, ich habe das wie alle anderen auch aus den Medien gehört. Auch schon in Berlin, oder? In Berlin hat man natürlich auch überall gelesen, über den Blattspitz und dann auch über das Seefeld, weil das ist dann schon das ist ein Phänomen gewesen, wo man schweizweit und über die Landesgrenzen ausgekannt hat, weil es plötzlich auch so heftig da war. Aber eben das eine hat mit dem anderen zu tun gehabt. Ohne die grosse offene Szene hätte es auch nicht so einen grossen Drogenstrich gegeben im Seefeld.
Man hat bis in Berlin von dem Strich im Seefeld können lesen. Das habe ich sehr interessant gefunden. Aber genau weil der Strich so eine grosse Aufmerksamkeit bekommen hat, sind Freier aus verschiedenen Städten, ja sogar aus verschiedenen Ländern auf Zürich gekommen. Um das feststellen hat man nur auf die Autonummern der Autos, die die Freier gefahren sind, schauen. Aber wer ist in diesen Autos gesessen oder wer sind die Freier gewesen?
Also wir haben ja damals eine grosse Telefonaktion gemacht. Also das ist neue Urzeiten. Da haben wir in der Zeitung ein Inserat gemacht, in der Sexanzeige und haben eine Telefonnummer bekannt gegeben und Männer gesucht, die zu Drogenprostituierten gehen und bereit wären, mit uns zu reden, anonym. Und schlussendlich konnte ich nur mit 4 Männern können reden und die auch vor die Kamera bringen, die zu Drogenprostituierten gehen. Auffällig war an diesen 4, dass sie alles dass es alles so mittlerer und oberer Mittelstand ist, also sehr gut ausgebildete, gut verdienende Männer im mittleren Alter, wo auch alle darauf hingewiesen haben, dass ihnen die drogenabhängigen Frauen leid tun und dass sie sich an ihre eigenen Töchter erinnern.
Die Freier haben also einmal selber Familie gehabt, sind verheiratet oder in einer Beziehung gewesen. Mir ist auch erzählt worden, dass in den Autos der Freier teils hinten noch ein Kindersitz war. Oder dass die Freier am Armaturenbrett ein Foto der ganzen Familie hatten. Oder wie eine Frau im Film von der Josie sagt:
Kommen da alle. Alle Gesellschaftsschichten, alles Alter, die verschiedenen Theater von Typen. Du kannst wirklich überhaupt keine Gruppierung machen. Also auch von denen, die ich kann es nicht.
Und wieso genau zieht jetzt die Männer an Drogenstrich?
Das ist interessant. Auf diese Frage haben eigentlich alle immer zuerst geantwortet, ja, also die Frauen oder auch eine bestimmte Frau, es hat auch einen Zweig gegeben, die immer eine bestimmte Frau gesucht haben, die haben mir eigentlich leid da und dann sind wir zuerst Kaffee trinken und haben über ihr Leben geredet. Also sie haben sich so als fürsorglich bezeichnet. Aber dann sind sie natürlich schon auch zu Sex gekommen. Aber mehr haben sie dann auch nicht gesagt.
Wenn wir darüber reden, wieso die Männer zu Drogenprostituierten gegangen sind, dann wäre das das erste Motiv. Der Freier will sich als Retter fühlen.
Ich glaube, das mit der guten Absicht, also beziehungsweise der Rettungsgedanke, ist ein ganz klassischer in der Prostitution. Also der hört man von Männern immer wieder, dass sie eigentlich quasi die, auf den Strich gehen, um die gefallene Frau zu suchen, die sie dann erretten können und aus dem Ganzen rausholen. Ich halte das für eine riesige Schutzbehauptung.
Neben dem Narrativ, der Freier geht ins Seefeld die verlorene Frau retten, gibt es auch noch weitere Punkte, wieso der Drogenstrich für gewisse Freier attraktiver war.
Also mit denen, die ich jetzt geredet habe, das ist natürlich nicht repräsentativ. Die vier Männer, die haben alle gesagt, dass sie jetzt zurzeit ausschließlich zu Drogenabhängigen gehen, weil sie die einfach netter finden. Ich will dazu noch sagen, also sie sagen, sie finden sie netter. Also ich interpretiere, dass die sind einfach hilfloser gewesen. Die sind, mit denen hat man können machen, was man wollte.
Dass ein Freier mit einer Frau am Drogenstrich kann machen, was er will, ist natürlich ein grosser Unterschied zu der Situation in einem Salon.
Ja, im Salon, da hast du in der Regel eine selbstbewusste Frau als Gegenüber oder eine selbstbewusstere eine Frau, die ihr Business kennt, die in einer geschützten Lokalität ist und die auch bestimmt, was sie will machen, was sie sexuell anbietet und wie lange das es geht. Und all das hast du bei den Drogenprostituierten nicht, oder? Also dort geht es, je nachdem, kannst du auch eine Stunde mit jemandem zusammen sein, weil du machst, was du willst. Es hat auch viel junge Frauen, die davon geredet haben, dass sie in dem Sinn sexualisierte Gewalt erlebt haben, noch und noch, oder?
Die Freier haben gewusst, die Frauen brauchen Geld für Drogen. Das sind je nach Tag mehrere hundert Franken gewesen. Ein Kunde ablehnen, weil er einem nicht ganz kühl ist, kann sich eine Frau also nicht leisten. Das zieht wiederum sexuell, aber auch physisch gewalttätige Männer stark an. Dabei entsteht ein Teufelskreis. Um nicht mitzubekommen, was der Freier mit ihnen macht, setzt sich die Frauen noch mehr unter Drogen. Das heisst aber auch, dass sie mehr Geld brauchen für den Stoff. Und das Geld haben sie immer noch von der Prostitution im Seefeld. Die verschiedenen Aspekte schaukeln sich also gegenseitig immer höher und höher auf.
Die anderen haben gesagt, also ich bin dann so zu. Ich bin dann so zu, dass ich gar nicht merke, was die mit mir machen. Also ich muss mich zumachen. Und das ist natürlich das ist eine Katastrophe auf der einen Seite. Ermöglicht das diesen jungen Frauen dann wirklich nicht zu merken, oder? Und sich quasi so ein bisschen zu schützen, Drogen schützt sie. Und auf der anderen Seite erlaubt das den Freien mit denen zu machen, was sie wollen, weil sie merken es ja sowieso nicht, oder?
Dazu kommt ein weiteres Problem. Ein gewalttätiger Freier anzuzeigen bei der Polizei geht auch nicht. Weil zu der Polizei gehen würde für die Frauen selber bedeuten, zuzugeben, dass sie sich in illegalen Zonen prostituieren und auch, dass sie illegale Drogen konsumieren. Das spielt natürlich alles sehr in die Karten der Freier. Sie können ihnen Lust und Fantasien im Seefeld nachgehen, ohne dass sie von den Frauen angezeigt werden. Das Einzige, mit dem die Freier haben müssen rechnen, sind Bussen bei Polizeikontrollen gewesen, wegen unnötigem Herumfahren im Quartier. Und dann ist auch noch die Lage von dem Strich sehr vorteilhaft gewesen. Die Freier können ganz einfach dieser langen Strasse entlang fahren und irgendwann eine Frau mitnehmen. Aussteigen müssen sie ja nicht einmal. So können sie ihre Anonymität gut und einfach wahren. Neben den schon erwähnten Aspekt gibt es aber nochmal einen Grund, wieso die Freier ins Seefeld gekommen sind.
Was auch noch zum Teil genannt worden ist, dass sie viel billiger sind. Das habe ich vorher vergessen. Das war ein Grund. Die haben sich natürlich zum Teil abmärten lassen, bis zu 30 Franken oder so. Und damals ist, wie schon seit etwa, ich weiß nicht wie lange, ist immer 100 Franken ist ein Standard gewesen. So, ist glaube ich heute noch.
So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen genaueres Bild von den Freiern, die damals ins Seefeld gegangen sind. Natürlich kann man nicht sagen, dass es nur den einen Typ von Freier gegeben hat, der aus dem einen Grund ins Seefeld gekommen ist. Aber es ist letztendlich nie immer so eine schwarz-weisse Sache. Bei meinem Interview mit der Josie bin ich auch noch auf die Filmarbeiten eingegangen, weil neben dem Aufklären über die Freier hat ihr Film auch noch ein anderes Ziel gehabt.
Es ist damals die legalisierte Heroinabgabe diskutiert worden und das ist unter anderem auch ein Anliegen von dem Film, zu unterstützen, dass das Heroin wirklich abgegeben wird, damit der Drogenstrich nicht mehr keine Option mehr ist, sich Geld zu beschaffen. Und das ist ja etwas, was tatsächlich dann auch bald gekommen ist. Also da hat es eine Abstimmung darüber gegeben und die Abstimmung ist angenommen worden und die legalisierte Heroinabgabe ist gekommen.
Am 30. November 1993 war es soweit gewesen. In Zürich ist die erste ärztlich kontrollierte Abgabe von medizinischem Heroin angekündigt worden. Mittlerweile gibt es in der Schweiz 22 solche Abgabezentren. Josie hat mir dann noch von einem Gespräch über die Heroinabgabe erzählt, wo auch im Rahmen von dem Dokumentarfilm entstanden ist und ihr besonders geblieben ist.
Ich habe in meinem Film ja dann auch dürfen bei einem Stammtisch mal ein Gespräch führen. Und dann muss ich sagen, da habe ich echt gestaunt. Weil das sind am Anfang einfach so richtige Macho-Deutsch gsi, wo einfach immer ho, 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 und immer so, ja, einfach auch mir gegenüber so blöde Macho-Sprüche gemacht haben, bezüglich Aussehen und ich weiss nicht was. Und die sind aber von sich aus sind die drauf gekommen, dass sie für die Heroinfreigabe sind. Gefunden, okay, Chapeau.
Das Gespräch an einem Seefelder Stammtisch hat in ihrem Film «Der Kunde ist König» dann so getönt.
Es sollte eine Karte geben. Eine Karte geben, dass Sie reinstecken können und dann kommen Sie ein gewisses Quantum Drogen über.
Ja, aber dann muss ich aber unter Kontrolle.
Dann müssen Sie nicht auf den Strich gehen, sondern Sie können mit dieser. Sie können mit dieser Karte können Sie ein gewisses Quantum Drogen nehmen.
Das ist vorbei. Ja, du musst den goldenen Schuss geben.
Nein, das ist nicht so. Ich meine, das ist ja ein junges Leben, wo du kannst irgendwie, wenn dieser Punkt überwunden wäre, ja. Du kannst reden.
Josie hat aus ihren Filmarbeiten im Seefeld vieles gelernt. Zum einen, dass sie Dokumentarfilm ein super Mittel findet und
dass es auch immer wieder erstaunlich ist, wie offen Leute sind. Auch Leute, die also ich finde jetzt auch bei diesen Freiern, die wo etwas ganz Schwieriges machen und auch schwierige Sachen sagen, aber dass die trotzdem mitgemacht haben und dass ja, sich auch mitteilen wollten. Und das andere war, ich hatte ja selber das Gefühl, das ist ein ganz unattraktiver Film. Man sieht keine Menschen, man sieht nur die Hinterköpfe. Es ist ein Quasselfilm. Man kann nichts Schönes zeigen, man kann jetzt formal nicht so schön arbeiten und tolle Bilder zeigen. Und trotzdem ist der nachher ist der gut angekommen. Ist er, hat das Publikum ihn gesehen, hat total positiv reagiert. Ich habe auch einen Zürcher Filmpreis bekommen, auch Bundesqualitätsprämien. Und was dann eben wirklich geschätzt worden ist wirklich rundum der Blick auf die Männer. Also, dass der schon damals, heute wäre das vielleicht normaler, dass man das macht, oder dass man nicht immer quasi aufs Opfer schaut, sondern zurückschaut. Und damals, in den Anfangs 90er Jahren, ist das halt vielleicht auch etwas noch Spezielles gewesen, dass man mal einfach den Blick umdreht. Und das ist auch wahrgenommen worden und auch wertgeschätzt worden. Und das hat mich auch sehr gefreut.
Neben dem Dokumentarfilm «Der Kunde ist König» hat Josie Meyer auch noch ein Buch mit dem Namen «Seelenmieten» zusammen mit Thomas Geiger veröffentlicht. Auch dort haben sie weitere Gespräche mit Drogenprostituierten und ihren Freier aufgeschrieben. Sowohl der Film als auch das Buch sind für den Podcast eine sehr, sehr wichtige Quelle gewesen. Ich möchte doch noch mal kurz auf den Aspekt der Gewalt eingehen. Es geht mir dabei nicht darum, detailliert zu schildern, was alles im Seefeld vorgefallen ist. Es geht mir darum, klar zu machen, dass es die physische und sexualisierte Gewalt von der Seite der Freier gegeben hat. Und dass die Freier meistens eigentlich ungestraft davon gekommen sind. Gewalttätige Freier sind ins Seefeld gekommen und haben dort ihren gestörten Fantasien nachgehen wollen. Viele Frauen haben auch von bewaffneten Freier berichtet. Und es ist so weit gekommen, dass im November 1989 ein Freier eine Prostituierte umgebracht hat. Von diesem Mordfall hat man damals auch in den Zeitungen können lesen. Und im Archiv habe ich auch die entsprechenden Artikel gefunden. Aber viel mehr zu dem Fall ist verständlicherweise aus Personenschutz nicht auffindbar. Ich habe nach dem Fall sowohl bei der Kantonspolizei als auch beim Staatsarchiv nachgefragt. So, jetzt zu einer kurzen Zusammenfassung über das Thema Freier. Was haben wir gelernt und was nehme ich persönlich mit? Ohne den Freier gibt es keinen Strich. Man sollte darum also durchaus auch ihre Perspektive beleuchten. Die Freier sind aus den verschiedensten sozialen Schichten gekommen. Es könnte der Nachbar, der Kollege oder sonst einfach ein Bekannter von einem sein. Die fragile Situation der Frauen war den Freier bewusst und sie haben sie ausgenutzt. Sie war ein Teil davon, wieso die Freier ins Seefeld gekommen sind. Entweder wollten sie sich als Retter fühlen oder sie wollten Sachen mit der Frau machen, die sie in einem geschützten Salon zu Recht mit den Prostituierten nicht dürfen machen. Als nächstes geht es um die Frauen. Laut Polizeiangaben waren es 150 bis 200 Frauen, die damals immer wieder ins Seefeld gekommen sind, um sich zu prostituieren. Natürlich wäre es am besten, wenn ich mit so einer Frau reden könnte, die das damals im Seefeld miterlebt hat und ist anschaffen. Jetzt ist es aber sehr schwierig, an einen Kontakt von so einer Frau zu kommen. Ich habe viel nachgefragt und leider konnte ich keinen Kontakt finden. Darum habe ich ein Interview mit einer Journalistin gemacht, die in den 90er Jahren mit vielen verschiedenen Frauen, die im Seefeld angeschafft haben, ist geredet. Für das bin ich ins Büro der Republik.
Mein Name ist Brigitte Hürlimann. Ich bin Journalistin und Juristin und ich arbeite seit gut 7 Jahre beim Online-Magazin Republik, wo ich vor allem juristische Themen betreue.
Die Brigitte Hürlimann hat in den 90er Jahren einen Artikel mit dem Namen «Elend im Seefeld» herausgebracht. Sie ist mit den Frauen geredet und hat ihnen wirklich zugelassen. Mich nimmt es Wunder, wie sie damals bei ihren journalistischen Arbeiten vorgegangen ist.
Das ist relativ einfach gewesen. Ich bin einfach an den Drogenstrich gegangen in der Nacht. Ich habe mir mehrere Nächte um die Ohren geschlagen im Seefeld, an dem Ort, wo die Frauen gestanden sind und auf Freie gewartet haben. Ich bin einfach zu ihnen gestanden und habe mit ihnen ein Gespräch gesucht. Es haben natürlich nicht alle wollen mit mir reden, aber erstaunlich viele haben das gemacht, weil ich einfach Stunden um Stunden um Stunden dort bei ihnen gestanden bin und geschaut habe, was passiert. Ich habe zugeschaut, wie sie ins Auto steigen. Ich war manchmal mitten im Gespräch und habe das Auto gehalten. Und dann hat mir die Frau gesagt, komm, warte doch bitte auf mich, ich bin 15 Minuten wieder da. Und dann ist sie eingestiegen, weggefahren, ich habe gewartet und sie ist zurückgekommen. Also sie hat mich dann mit der Zeit aufgenommen als eine weitere Frau, die dort an der Strasse steht, die sich aber nicht prostituiert, die einfach mit ihnen Zeit verbringt und mit ihnen das Gespräch sucht.
Ich habe Brigitte gefragt, wie die Reaktion der Frauen war, dass jemand zu ihnen gekommen ist und hat über ihre Situation hören.
Ich glaube, sie haben es geschätzt, dass ich mir die Zeit nehme und dass ich ohne Vorurteil an sie angelangt bin. Sie haben gemerkt, dass ich mich wirklich für sie interessiere, dass mich interessiert, wie es ihnen geht, wie ihre Arbeitsbedingungen aussehen, was sie erleben dort. Aber mir war völlig klar, dass ich tiefere und längere Gespräche, das konnte ich nicht machen. Dort am Strich, dort haben sie keine Zeit gehabt. Das ist eine recht stressige Arbeit.
Ein sehr wichtiger Punkt, den Brigitte auch noch betont, ist die Vielfalt der Frauen. Sie haben alle verschiedene Geschichten und verschiedene Umstände.
Man hat sogar beim Drogenstrich die Frauen nicht einfach dürfen als wehrlose Opfer bezeichnen. Es sind wirklich willensstarke, tapfere Frauen gewesen. Es ist eine sehr heterogene Gruppe, sie sind nicht homogen. Und sie haben gewusst, was für Risiken sie eingehen. Und sie haben für den Moment, für ihre Situation, keine andere Lösung gesehen.
Jetzt will ich aber auch noch wissen, was die sich prostituierenden Frauen der Brigitte erzählt haben.
Wir haben viele Frauen gesagt, die wegen der Drogensucht auf dem Strassenstrich gelandet sind, dass sie das vorziehen und dass sie nicht kriminell werden wollen, dass sie nicht stehlen wollen, dass sie nicht Raubüberfall begehen wollen, sondern dass sie die Notwendigkeit, die sie haben, halt mit dieser Arbeit probieren zu decken.
Die Situation der Frauen war eine sehr gefährliche. Sie waren abhängig von Freier, bei denen man nie genau weiss, was passiert. Das haben wir ja schon im Kapitel vorher angeschaut. Was auch sehr gefährlich ist, ist, dass viele Frauen, die am Drogenstrich waren, schon zu früheren Zeiten sexualisierte Gewalt erlebt haben und unter anderem wegen dem Trauma in die Drogensucht gekommen sind. Dann in der Drogenprostitution zu arbeiten, wo man nochmal ungeschützter ist als im Salon, ist für die Aufarbeitung und für den Heilungsprozess dieser Erfahrungen sehr schädlich. Mit dem Hintergrundwissen frage ich mich dann immer, wie die Frauen selber über ihre Situation am Drogenstrich geredet haben.
Das war sehr unterschiedlich. Aber was eindrücklich ist, es hat sich eigentlich niemand beklagt über die Situation. Fast alle haben Gefahren betont von dieser Arbeit. Ich denke, fast alle wären froh gewesen, sie hätten das auf eine sichere Art und Weise können machen. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie ihre Situation wirklich sehr realistisch können einschätzen. Sie haben gewusst, warum sie das machen und sie haben gewusst, dass sie keine Alternative haben. Aber ich glaube, alle haben gehofft, dass das nur eine vorübergehende Phase ist in ihrem Leben und dass es dann nachher irgendwie auf einem anderen Weg weitergeht.
Die Brigitte erzählt mir noch etwas, was sie bei den Frauen gemerkt hat, was mich selber sehr berührt.
Was mir auch aufgefallen ist, dass viele Frauen aufeinander geschaut haben. Also, die haben sich so als Kolleginnen, vielleicht sogar Freundinnen zusammengeschlossen und die haben genau gewusst, welche Frau ist wann in ein Auto eingestiegen. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie immer ein bisschen ein Auge drauf gehalten haben. Also, kommt sie wieder zurück? Wie lange bleibt sie weg? Und ich sage nicht, dass das flächendeckend funktioniert hat, aber so in Einzelfällen auf jeden Fall. Es hätte so gewisse Solidarität und Vorsichtsmassnahmen sind getroffen worden. In dem kleinen Rahmen, wie das möglich war.
Wenn es darum geht, was die Frauen auf dem Drogenstrich für ein Bild von der Freier hatten, konnte ich mir eigentlich immer vorstellen, dass da auch ein gewisser Hass im Spiel war. Aber?
Nein, es war überhaupt kein Hass. Das ist auch hochinteressant. Es ist sehr unterschiedlich. Wenn ein Freier sie anständig und korrekt behandelt, haben sie überhaupt keinen Hass auf die Leute. Sie sind wie froh gewesen, wenn das gegenseitige, respektvolle Begegnung ist. Sie bietet eine sexuelle Dienstleistung an und der Mann zahlt dafür. Was so die grossen Themen waren, sind eben erstens keine Gewaltanwendung. Die Frauen haben sich auch gewarnt gegenseitig von Freien, wo man nicht einsteigen sollte. Sie haben die Autonummer gekannt, die Automarke, und haben gesagt, steigen bei dem nicht ein. Das hat auch funktioniert. Und sie haben immer darauf gehofft, dass sie einen fairen Preis bekommen. Was nicht der Fall war, weil die Freien, die an den Drogenstrich gehen, durch genau gewusst haben, dass die Frauen in einer Notlage sind und darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen.
Wir haben dann auch noch über das Bild, das die Gesellschaft der Frauen gehabt hat, geredet. Die Brigitte findet, es war ein falsches Bild gewesen.
Wir dürfen sie nicht nur einseitig und pauschal als Opfer anschauen. Wir müssen sie als gleichberechtigte und gleichwertige Menschen annehmen, ihnen zuhören und schauen, was sie brauchen und wie man ihnen könnte, vielleicht zu einer Alternative verhelfen. Aber nicht als unmündige Opfer darstellen, ernst nehmen. Das war meine wichtigste Erkenntnis gewesen.
In einer Zeit, wo man so ein verfälschtes Bild von den Frauen hat, wäre es doch eigentlich wichtig, dass man ihnen auch zulässt. So ganz nach dem Motto, mit den Frauen reden und nicht nur über sie.
Und ich habe gemerkt, dass all die Leute oder die meisten Leute, die über den Drogenstrich im Seefeld schreiben oder reden oder entscheiden fällt, nie mit diesen Frauen geredet haben. Also niemand redet mit denen. Niemand weiss überhaupt, wer das sind, wer die Frauen sind. Und was man sicher nicht kann sagen, ist, dass von diesen Frauen eine Belästigung ausgeht oder dass sie eine Gefahr darstellen. Das ist eigentlich das Gegenteil.
Und gewisse Erkenntnisse von damals sind bis heute noch relevant.
Was man einfach nicht machen darf, ist, und das haben wir gemacht und machen es heute noch, wir dürfen sie nicht verstoßen aus der Gesellschaft und nicht an den Rand von der Gesellschaft schieben. Und das mache ich mir bis heute. Also da haben wir herzlich wenig gelernt.
Auf einer persönlichen Ebene habe ich Brigitte dann noch gefragt, was sie von den Gesprächen im Seefeld am meisten geprägt hat.
Die Ehrlichkeit und die Offenheit von diesen Frauen mir gegenüber und dass es sich um eine sehr heterogene Gruppe von Frauen handelt, die dort am Drogenstrich stehen, dass sie mit sehr unterschiedlichen Geschichten und Hintergründen und Schicksal dort gelandet sind, wo sie im Moment sind. Also, und dass sie, ich habe sie als starke Frauen erlebt. Es hat wenige gegeben, die ich gefunden habe. Die sind in einer sehr vulnerablen Situation. Es hat viel, obwohl es ein Drogenstrich ist, wirklich viele Frauen, die einfach gewusst haben, die können sich wehren und eben sie wissen, was sie möchten. Also es ist viel vielschichtiger, als es die meisten Leute meinen, die noch nie an einem Drogenstrich gestanden sind und noch nie mit diesen Frauen Kontakt gehabt haben.
Und auch wenn die Zeit jetzt schon 30 Jahre her ist, mag sich Brigitte immer noch sehr gut daran erinnern.
Ich sehe mich wirklich noch dort stehen und ich sehe mich mit diesen Frauen reden und ich kann mich so an einzelne Gesprächsfetzen erinnern, die ich nicht im Artikel verwendet habe, weil es eigentlich zu persönlich war. Auch die Gespräche zwischen mir und diesen Frauen, wir sind auch ungefähr im gleichen Alter gewesen. Ich bin nicht viel älter gewesen als die Frauen damals und ich kann mich auch an viele lustige Momente erinnern. Wir haben auch gelacht, wir haben gescherzt, Es ist wirklich ein schöner Austausch gewesen, aber ich habe nie vergessen, dass die Frauen arbeiten. Also, dass ich muss zurückbleiben und warten, während sie in ein Auto einsteigen und ich nicht weiss, was dort passiert in dem Auto.
Szenenwechsel. Wir bewegen uns jetzt ein bisschen aus dem Seefeld raus. Ich sitze nämlich gerade im Zug auf Brieg im Wallis. Dort besuche ich eine Frau mit einer ganz interessanten Geschichte.
Mein Name ist Silja Eier. Ich bin 40 Jahre alt und bin von Beruf her Gemeinderätin in Naters, Integrationsdelegierte und Yogalehrerin.
In ihrer Jugend war Silvia Eier selber drogenabhängig und hat auch Erfahrungen in der Beschaffungsprostitution gemacht. Achtung, Silvia Eier ist aber nicht ins Seefeld gekommen. Sie hat damals auf dem Strich in Bern, wo ein bisschen später aufgekommen ist, angeschafft. Das heisst auch, dass man die beiden Situationen nicht eins zu eins miteinander vergleichen kann. Trotzdem wollte ich ihre Perspektive hören und dann auch in meinem Podcast nehmen, weil es äußerst spannend war, was sie mir erzählt hat. Wir haben dann also in einem Kaffee zu Brieg über ihre Geschichte geredet.
Ja, das war halt so. Ich bin dann halt süchtig geworden nach Heroin. Das heisst, ich habe den Stoff auch körperlich gebraucht. Und es ist halt dir. Am Anfang habe ich eher nur auf der Straße gebettelt oder meinen Eltern ab und so ein bisschen Geld geklaut. Und irgendwann hat das Geld halt auch nicht mehr gelangt. Und dann habe ich nachher von anderen Süchtigen erfahren, dass es den Strich gibt. Und dann habe ich eigentlich sofort gedacht, ja, dann gehe ich da rein, dann kann ich schnell Geld verdienen.
Silvia weiss noch ganz genau, wie es am ersten Tag war, wo sie anschaffen.
Ich war schon nervös, weil ich auch nicht gewusst habe, wie es funktioniert. Und ich vielleicht auch Angst hatte vor der Polizei und nicht gewusst habe, wer mich da ansprechen wird. Aber die Sucht war halt immer stärker und darum habe ich es gleich gemacht. Und ja, ich hatte Angst. Und dann hat mich auch ein Mann angesprochen. Und dann ist das ganz anders, als ich gedacht habe, weil ich immer gedacht habe, es seien wirklich nur Männer, die so über 40 oder 50 sind oder hässliche oder übergewichtige Männer. Und das war eigentlich ein relativ junger gewesen. Und der hat jetzt auch nicht so schlecht ausgesehen. Das hat mich dann erstaunt damals. Ja, und nachher hat er mich halt mitgenommen auf ein WC in der Nähe und hat mir eigentlich erklärt, was ich machen soll, weil ich selbst eigentlich noch kaum sexuelle Erfahrungen hatte.
Silvia, erzählt mir, was das Ganze emotional mit ihr gemacht hat.
Ja, also ich habe mich total dreckig benutzt gefühlt. Ich habe mich geekelt vor den Männern natürlich, aber auch vor mir selbst. Und ich habe dann ziemlich schnell angefangen, wirklich eine hohe Mauer um mich herum aufzubauen. Sodass die ganzen Gefühle einfach gar nicht an mich dran kommen.
Was die Prostitution mit der Silvia machen wird, ist ihr lange nicht bewusst gewesen.
Ja, ich habe das total unterschätzt. Ich konnte überhaupt nicht abschätzen, was das mit mir in diesen jungen Jahren machen wird. Ja.
Ich frage Silvia noch, ob die Freier damals von ihrer Situation gewusst haben.
Ja, das ist denen schon bewusst, ja. Weil ich meine, es gibt ja offizielle Bordelle, wo man gehen kann, wo wirklich auch Freier da arbeiten, zumindest teilweise, wo das auch wollen, sicher auch nicht alle. Und wenn man auf der Straße, auf den Strich geht, ist man sich schon bewusst, dass das da Freier sind, die suchterkrankt sind oder andere schwerwiegende Probleme haben.
Aber Silvia war so, dass sie, wenn es möglich war, unter Drogen an den Strich gegangen ist.
Wenn ich noch etwas hatte vom Vortag oder so, dann habe ich das natürlich vorher genommen. Es ist aber auch vorgekommen, dass ich nichts mehr hatte und dann halt schon fast mit dem Zug dahin gehen musste. Und dann war es natürlich nur mal schlimmer. Ja.
Silvia sagt mir etwas Ähnliches, wie mit Birgit Hürlimann vorhin auch schon gesagt hat. Nämlich, dass wir die sich prostituierenden Frauen nicht an den Rand von unserer Gesellschaft drängen sollten.
Ja, ich glaube, es ist halt wirklich so, dass in der Gesellschaft oft einfach weggeschaut wird. Oder man wird entsetzt angeschaut oder man wird wie abschüm behandelt. Und wenn das über längere Zeit so passiert, dann nimmst du das halt euch an und denkst nachher selber so. Also ich denke einfach, wie sagt auf jeden Fall Menschen, wo es nicht gut geht, egal warum, immer eine Nische mit ihnen und versuchen ihnen zu helfen, zuzuhören, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie sich selber helfen können.
Silvia schafft es aber eines Tages aus dieser Drogensucht raus.
Es ist irgendwann wirklich so gewesen, dass ich wirklich keine Kraft mehr hatte, das Leben so weiterzuführen. Es ist so anstrengend, weil es ist jeden Tag das Gleiche. Sind wir Geld beschaffen, Drogen beschaffen, hast kein Geld, kommst auf einen Zug und auch wenn du Geld hast, bist du nie sicher, ob du Heroin verkaufst. Und das ist ein Elend, das sich wirklich tagtäglich über so lange Zeit hinzieht. Und ich habe dann wirklich eines Tages einfach wirklich keine Kraft mehr gehabt. Und ich habe einfach gewusst, also entweder bringst du dich um oder du musst aufkehren. Und nachher habe ich dort wirklich von einem Tag auf den anderen praktisch aufgekehrt. Ich bin ins Methadon-Programm gekommen, das ist das Ersatzmedikament für Heroin. Und habe nachher aufgekehrt. Ja, wirklich, man könnte auf gut Deutsch sagen, zu unterstochen und nicht mehr mega, ja.
Mit ihrer Geschichte geht Silvia an die Öffentlichkeit und sie schreibt ein sehr empfehlenswertes Buch mit dem Titel «Zurück im Leben – Mein Weg aus der Heroinsucht». Das macht sie, weil...
Also einerseits habe ich halt schon lange mit dem Gedanken gespielt, mal ein Buch zu schreiben. Ich habe schon immer gerne geschrieben, bin eben auch ein paar Jahre als Journalistin tätig gewesen, die ich geschrieben habe. Ich habe aber wie nie den richtigen Zeitpunkt gefunden, den richtigen Anfang gefunden. Und genauso plötzlich, wie ich damals aufgehört habe mit Heroin, ist in dem Moment gekommen, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, so jetzt schreibe ich das Buch. Und dann habe ich das gemacht und innerhalb von 6 Wochen ist das Buch in einem ersten Wurf einmal gestanden. Und nachher wollte ich natürlich auch die Gesellschaft ein bisschen auf das Thema hin sensibilisieren. Weil mir sehr wichtig war, oder einfach weil mir sehr wichtig ist, dass man Menschen mit Suchterkrankung oder die andere Probleme haben, dass man die nicht einfach an den Rand der Gesellschaft drängt, sondern dass man sie eben mitnimmt, dass man sie nicht als Abschaum anschaut.
Jetzt ist Silvia ja Gemeinderätin von Natters. Sie erzählt mir, was die Politik noch für eine Rolle gespielt hat in diesem ganzen Prozess.
Also ohne die Politik wäre das Buch schon mal gar nicht erschienen. Das heisst, erst durch die Politik habe ich eine Stimme bekommen, für das Buch auch zu schreiben, dass es veröffentlicht wird. Und ich habe ja das Departement Soziales, das liegt mir natürlich sehr am Herzen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich mich da reingeben kann. Und das ist halt auch, das kannst du zum Beispiel auf der kommunalen Ebene, kannst du das halt sehr gut, weil du wirklich noch bei den Leuten bist.
Dass Silvia heute so offen kann über ihre Geschichte reden, hat besonders einen Grund.
Das hat alles mit Annett zu tun. Ich meine, wenn man sich selber und seine eigene Geschichte akzeptieren kann, dann brauchst du ja wie keine anderen Leute mehr, die das für dich machen. Dann geht das einfach.
Und von heute schaut sie folgendermaßen auf ihre Vergangenheit zurück.
Ich finde, dass der Teil von meinem Leben halt auch zu meiner Geschichte gehört und dass ich ohne den Teil nicht der Mensch wäre, den ich heute wäre. Ich wäre zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht so extrem sozial, wie ich bin. Also da würde mir das ganze Thema nicht so am Herzen liegen wahrscheinlich. Ich finde, es gehört einfach zu mir und es hat aber ganz viel nachher mit dem Prozess zu tun, mit der Auseinandersetzung, das alles anzunehmen, die Vergangenheit zu akzeptieren. Dass ich mich heute gut fühlen, so wie ich bin. Und ich kann gerne zurückschauen. Das ist einfach ein Teil von meinem Leben. Und ich werde dir auch nicht einmal vermissen.
Fröhlichstraße.
Vom Wallis kommen wir zurück ins Seefeld. Ganz am Anfang habe ich ja mit meinen Nachbarinnen geredet. Dann mit Josie Meyer über die Freier und dann mit der Brigitte Hürlimann über ihr Gespräch, was sie mit Frauen am Drogenstrich im Seefeld gehabt hat. Und eben zuletzt mit der Silvia Eier über ihre Geschichte. Jetzt soll es darum gehen, was man im Seefeld gemacht hat, um den Frauen zu helfen. Damit man den Frauen helfen konnte, hat es politische Entscheide gebraucht. Weil ich wissen wie die Debatten damals rund um das Thema ausgesehen haben, habe ich mich mit einer Politikerin getroffen. Sie war in den Zeiten, wo in Zürich die Drogenszene so gross war, aktiv. Ihr Name ist Geri Schaller. Sie ist eine ehemalige Politikerin von der SP und war 14 Jahre lang im Gemeinderat der Stadt Zürich. Geri Schaller lebt dazu seit 40 Jahren im Seefeld und ist darum mit dem Drogenstrich im Quartier nicht nur politisch, sondern auch privat konfrontiert gewesen. Im Gemeinderat haben wir über verschiedene Lösungen diskutiert, so Geri Schaller.
Wir haben über verschiedene Vorlagen abgestimmt. Auch ich habe solche eingereicht, dass der Stadtrat handeln muss. Und zwar sicherere Gebiete für die Frauen schaffen, wo sie sich können erholen oder wenn sie Gewalt erfahren haben, dass sie sich können dort melden und aussprechen oder auch medizinisch versorgt sind.
Trotzdem sind die Vorschläge nicht bei allen Parteien gleich gut angekommen.
Also im Seefeld war ein grosser Druck, dass da eine Veränderung müsste gehen, weil man es ja hautnah erlebt hat. Und in der Politik wiederum generell im Zürcher Gemeinderat war es eine SVP, das wäre auch heute nicht anders, wo da halt Gegensteuer gegeben hat und gefunden hat, da muss man kein Geld ausgeben.
Als Politikerin, die im Seefeld lebt, hat Geri Schaller natürlich viele Gespräche mit den AnwohnerInnen vom Seefeld geführt.
Auf der einen Seite die gesagt haben, was macht ihr denn in der Politik? Jetzt macht doch etwas, es kann doch so nicht bleiben. Und die anderen, die gesagt haben, das muss man verbieten. Das darf doch gar nicht da stattfinden, oder? Also zwei so ganz extreme Haltungen.
Und unter den rund 17'000 BewohnerInnen vom Seefeld gibt es natürlich x verschiedene Meinungen, wie man den Drogenstrich im eigenen Quartier sollte angehen.
Und das ist jetzt schon der Punkt gewesen, wo es einfach darum ging, aufmerksam zuzulassen. Halt manchmal auch eine Widerrede geben, oder wenn man nicht so der gleichen Meinung sein kann, das auch spüren lassen. und Diskussion führen, halt auch mit den SVP-Leuten, die da im Quartier natürlich auch da sind. Das ist Zeichen von der Demokratie, dass wir uns miteinander auseinandersetzen.
Aber die Situation im Seefeld war für mehr oder weniger alle keine schöne. Und darum?
Von der hat man sich schon finden, für eine Änderung, eine Verbesserung natürlich. Das war ein gemeinsamer Nenner.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was dann gemacht worden ist. Geri Schaller hat es vorne schon erwähnt. Man sollte ein sicheres Gebiet für die Frauen schaffen, wo sie sich auch erholen können. Das Stichwort dazu lautet Lilabus. Vom 31. Mai 1989 bis am 23. Dezember 1991 ist ein alter Bus von der VBZ an der Seefeldstrasse gestanden. Er war eine Anlaufstelle vom Sozialamt der Stadt Zürich für die drogenabhängigen Frauen, die sich im Seefeld prostituiert haben. In dem Bus haben ausschliesslich Sozialarbeiterinnen die Frauen, die im Seefeld angeschafft haben, beraten. Für Männer hat es keinen Zutritt gegeben im Lila-Bus. Ich hatte das Glück, dass ich mit einer von diesen Sozialarbeiterinnen reden durfte. Ihr Name ist Eva Polli. Mittlerweile ist sie pensioniert und lebt in Winterthur. Dort haben wir auch ein Interview gemacht. Zuerst erzählt mir Eva vom Angebot im Lila-Bus.
Also das sind verschiedene Sachen gewesen. Vielleicht musst du noch wissen, wir sind am 10. haben wir den Bus aufgemacht. Das ist ja so ein langer, alter Gelenkbus gewesen von der Stadt Zürich, wo dann eben viele Tage gemalt wurde. Dort innen hat eine kleine Bar gehabt. Und dort haben wir eben Essen, wir haben Birchenmüsli gemacht, einmal und manchmal etwas Warmes. Sie konnten Tee trinken, Kaffee trinken. Das war so ein bisschen für das leibliche Wohl gewesen. Dann haben wir Kleider gehabt. Man muss einfach sehen, dass die Leute manchmal dermassen verblüht waren vom Spritzen oder sonst einfach dreckig, obdachlos, die Frauen. Und das war mir gut gewesen. Man hat noch Kleider gehabt, die sie haben können haben. Dann ist natürlich noch, haben wir ja Pflegefachfrauen gehabt. Die haben dann eine kleine Wunde verbunden und desinfiziert. Und dann natürlich das Gespräch, oder? Das war das Gespräch gewesen und wo wir auch angeboten haben, oder Vermittlung an andere Stellen. Da muss ich auch noch studieren, was sicher auch noch war, eben für die Sicherheit.
Ist ein gewalttätiger Freier rum gewesen, haben die Frauen können in lila Bus kommen, um sich zu schützen. Aber auch, um sich unter den Frauen gegenseitig zu warnen. Im Lila-Bus hat es nämlich eine sogenannte schwarze Liste gegeben, wo man die Autonummern oder die Automarken von gewalttätigen Freiern aufgeschrieben hat. Zusammen mit der Eva Polli rede ich über die Situation und die Stimmung im Lila-Bus.
Das war von Tag zu Tag verschieden. Ich komme immer darauf an, also hektisch ist es immer geworden, wenn es Alltag war. Also wenn Männer Alltag hatten. Oder es ist natürlich darauf angekommen, wie viel Stoff es rum hat. Ob Frauen haben müssen im Stoff nachrennen.
Die Eva erzählt, bei wenig Stoff haben die Frauen zwar mit dem Geld von der Prostitution am Platzspitz Drogen kaufen, aber sie sind dann, weil es eben so wenig Stoff hatte, oft überfallen worden und ihnen ist Drogen wieder weggenommen worden. Die Eva sagt, dass das schon einmal bedrückende Situationen gewesen sind. Oder auch, wenn beispielsweise eine schwangere Frau in lila Bus gekommen ist, ist es nicht einfach gewesen. Und auch?
Wenn halt wirklich wieder Gewalt passiert ist und die Polizei hat müssen kommen, dann ist es auch manchmal schwierig gewesen. Aber es hat manchmal schöne Arbeit gegeben, Frauen gut drauf gewesen sind und dann sind wir halt auch ein bisschen besser drauf gewesen, oder?
Das alles ist ja auch eine sehr emotionale Arbeit und wie wir gehört haben, ist immer viel los gewesen in dem Bus. Was hat das mit der Eva gemacht?
Ja, was soll ich sagen? Ich bin froh gewesen, habe ich etwas dagegen können machen. Ich habe nicht viel können dagegen machen, aber ich konnte ein Stück weit ein bisschen dazu beitragen, dass es mir im Moment halt dann besser gegangen ist, oder?
Beim damaligen Konzept vom Lila Bus gibt es ein paar Besonderheiten.
Also was man vielleicht mal sagen, das Ganze ist ein feministisches Projekt gewesen. Wir haben uns wirklich für Frauen einsetzen und auch aufzeigen, dass Frauen andere Bedingungen haben in dieser Szene. Also drogenkonsumierende Frauen haben andere Probleme als Männer. Und da ist auch noch anders, da geht es ja dann auch noch um Schwangerschaft und Verhütung und Zeug und Sachen. Und wie sie sind natürlich auch in der untersten Stufe gewesen, oder? Sind die Schwächeren gewesen am Platzspitz und Frauen haben wir besser können ausnehmen und haben natürlich auch einen tiefen Status gehabt, wenn sie angeschafft haben.
Was auch noch im Fokus gestanden ist, ist, dass viele Frauen, die im Seefeld angeschafft haben, in ihrer Vergangenheit schon sexualisierte Gewalt erlebt haben. Mit dem feministischen Ansatz verbunden wäre dann auch der zweite Aspekt, den der Lila-Bus zu einer besonderen Anlaufstelle gemacht hat.
In der Stadt war es so, dass die uns eine Betriebsleitung hineinsetzen wollten. Also die haben sich alles neu aufgestellt, hierarchisiert. Und wir haben einfach gesagt, als feministisches Projekt wollen wir keine Hierarchie. Und wir waren ja dann eigentlich ganz zu oberst unterstellt und von denen hat uns niemand reingeredet, oder? Und dann haben sie aber einfach immer Lampen gehabt, weil die uns einfach eine Betriebsleiterin einsetzen wollten.
Kurz als Erklärung. Ohne Betriebsleitung war es für die Mitarbeiterinnen im Lila-Bus einfacher, auf Veränderungen in der Strichszene schnell zu reagieren. Dazu soll es auch mehr Transparenz garantieren für die Frauen, die in Lila-Bus kommen. Die Reaktion der SeefelderInnen auf den Lila-Bus war gespalten. Klar hat es Leute gegeben, die die Notwendigkeit gesehen haben vom Projekt, aber es haben sich auch viele Menschen gestört gefühlt vom Bus.
So war es halt, dass dann halt Anwohner angefangen haben zu rebellieren. Weil natürlich, es war manchmal Krach für uns, manchmal haben Frauen rumgeschrien, manchmal haben Männer rumgeschrien. Und es war Rambazamba, manchmal, obwohl wir ja da schon aufgepasst und geschaut haben, hat es auch halt dann sehr viel Dreck rumgekommen. Die haben Pariser vollgerührt. Und alles, was halt so mit sich bringt, oder? Oder haben auch, sie haben ja nicht dürfen bei uns rein konsumieren. Und dann sind sie halt irgendwo im Seefeld nicht mehr gesessen und haben konsumiert. Also wir haben keinen Konsumraum gehabt, wo sie hätten können konsumieren. Und dann ist das natürlich auch wieder nicht wirklich schön gewesen, zum Anschauen.
Die Eva sagt, sie hat die Kritik der AnwohnerInnen verstanden. Aber
wir haben natürlich anwaltlich für die Frauen gearbeitet, oder? Und haben gefunden, man muss doch etwas machen. Ich kann doch jetzt nicht einfach weggehen und das Elend nochmal verstärken, wie es vorher war. Und das sind die zwei Seiten, oder? Also für uns ist wirklich, die Frauen sind bei uns Anliegen gewesen und die Anwohner, logisch, die haben keine Freude daran.
Im Herbst 1991 sind die Frauen auf dem Drogenstrich immer mehr in die Polizeikontrolle gekommen und haben viele Bussen müssen zahlen. Dazu ist der Verein Sicherheit im Seefeld aufgekommen, der sich für die Schliessung vom Lila-Bus stark gemacht hat. Und auch der Gewerbeverein hat eine Aufsichtsbeschwerde beim Stadtrat über den Lila-Bus eingereicht. So kommt es, dass das Projekt Lila-Bus langsam ins Schwanken geratet und der Lila-Bus muss schliessen.
Es war so, dass wir dann zu Frau Lieberherr, wo dort Stadträtin war, an den runden Tisch waren wir alle. Und die hat dann uns eben gesagt, liebe Frauen, ich kann das nicht mehr halten, das Projekt, eben wegen der Anwohnerschaft. Ich bin Politikerin, mich interessiert das Fachliche nicht. Mich interessiert Politik, oder?
Als Alternative hätte es eine Notschlafstelle für Frauen an der Zollstrasse 111 geben sollen. Das Problem? Eine Notschlafstelle ist nicht gleich wie eine Anlaufstelle. Verschiedene Bereiche werden dann miteinander vermischt. Auf der einen Seite Frauen mit sozialen Problemen, die in die Notschlafstelle kommen, und auf der anderen die sich prostituierenden Frauen, die zu der Anlaufstelle kommen. So kann man auf die Anliegen der beiden Gruppen nicht gut eingehen. Und die geplante Notschlafstelle war im Kreis 5, weit weg vom Strich im Seefeld. Dabei ist es wichtig, dass eine Anlaufstelle direkt am Ort des Geschehens stationiert wäre.
Und das hätten wir gerade Weihnachten übernehmen sollen. Also sie hat gerade den Bus machen und dann hätten wir das, also unser Team. Und wir haben uns dann geweigert, weil wir gefunden haben, das funktioniert nicht. Wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir das Projekt anders umsetzen können. Und sie hat einfach gefunden, nein, nein, das wird jetzt gemacht. Und wir haben natürlich eine Arbeitsverweigerung gemacht und haben dann... uns ist dann der Bus geschlossen worden und dann haben wir privat einen kleinen Bus gemietet und sind dann mit dem kleinen Bus noch unterwegs gewesen und sind auch in den Gemeinderat gegangen. Und das ist eine städtische Angestellte, ist das also höchst verboten. Also wir haben da uns gar nicht beliebt gemacht und sind dann alle entlassen worden. Also wir sind 10 Frauen gewesen und dann noch Aushilfen.
Und wie hat man sich nach der Schliessung vom Lila-Bus im Team gefühlt?
Es hat keine Freude gemacht. Wir haben uns einfach gewehrt, so gut es gegangen ist. Wir haben alle ein Zeugnis bekommen, das dann nicht so super, nicht auf der fachlichen Ebene, aber so wie der Schule, wenn es heisst, betragen. Genügend oder so. Was soll man sagen? Und dann haben wir einfach alle mehr oder weniger die Zeugnis zurückgeschickt.
Der lila Bus hat also schliessen. Aber trotzdem ist etwas sehr Positives aus dem Ganzen herausgewachsen.
Wir haben 2 bei uns im Team gehabt. Jedenfalls haben die dann können zusammen mit Dr. Seidenberg, der ist ein relativ bekannter Arzt, Drogenarzt in Zürich, haben die können ein Projekt auf die Beine stellen, wo die Frauen, die bei uns verkehrt haben, haben können ins Heroinprogramm. Also es ist eigentlich das erste Heroinprogramm, das es überhaupt gegeben hat. Und das ist dann aus dem Lila-Bus rausgewachsen. Und ich muss dann sagen, da ist wenigstens etwas Gutes entstanden daraus nachher.
Und wenn man jetzt aus der Gegenwart auf die Zeiten im Lila-Bus zurückschaut, kommen da einem zuerst die positiven Sachen in den Sinn oder sind die negativen Aspekte wie die Schliessung stärker?
Man darf nicht so eng denken. Im Moment haben wir gedacht, jetzt fertig und jetzt wird für die Frauen nicht mehr geschaut. Aber man muss ja sehen, es ist ja auf eine Art dann, weißt, auf die Zeit raus weitergegangen. Und von dort haben wir einfach einen Anfang gemacht. Und dann ist es bewusst worden und dann ist es weitergegangen. Und von dort her, bin ich schon zufrieden.
Zurück im Seefeld bei der Geri Schaller. Auch sie zieht ihr Fazit zum Lila-Bus.
Also da haben wir zuerst natürlich Bedenken gehabt, dass, weil das Sicherheit gibt für die Frauen, dass dann noch mehr freier Ort so gewürdet, weil dann sind ja die Frauen, die haben ja etwas, wo sie können auch mal eine Stunde schlafen oder etwas Heißes trinken, jetzt, wenn es wieder kühler geworden ist. Aber es hat doch überwogen in den Diskussionen, dass man gesagt hat, wir müssen etwas machen. Und jetzt probieren wir das mit dem Lila-Bus. Und dann haben wir ja ein Beispiel und gesehen, welche Konsequenzen es zeigt. Die Konsequenzen sind gesehen, dass es weniger Freier gegeben hat, weniger pro Nacht, weil sie sich halt auch ein bisschen kontrolliert gefühlt haben. Und ich denke auch, Brutalität ist nicht mehr so eine grosse gesehen, weil sie ja gewusst haben, im Lila-Bus, da hat es verschiedene berufliche Menschen, die bis zu der Polizei können handeln. Und damit sind die Frauen wirklich ein bisschen geschützt worden und die Frauen haben es als grosse Erleichterung empfunden.
Dann ist die Schliessung vom Lila-Bus gekommen. Und die Geri Schaller hat folgende Auswirkungen können beobachten.
Und das hat in unserem Quartier einen enormen Aufschwung gegeben. Die Wohnungen sind schnellstens vermietet worden, der Seefeldstraße entlang und der Düfferstraße entlang. Und jetzt sind wir ja ein Hochpreisquartier oder zum Wohnen. Also unerhört ist das, explodiert. Und jetzt weiß kaum mehr jemand, dass da vorne mal ein lila Bus geht. Und dass die Düfferstraße, wo mit vielen kleinen, schönen Läden bestückt ist, mit kleinen Bistro, Café und so, da denkt kein Mensch mehr, dass das eine Straße ist, wo der Strich stattgefunden hat.
Man merkt, dass Seefeld heute ein anderes Quartier ist, als es damals in den späten 80er und frühen 90er Jahren noch war. Es sind andere Themen im Vordergrund, wie eben die bereits erwähnte Mietpreiserhöhung und Co. Aber auch noch auf das eingehen, würde ich definitiv den Rahmen von dem Podcast sprengen.
Wildbachstraße.
Eine Frage, die sich sicher bei vielen von euch auftut, ist, wie der Strich im Seefeld geändert hat. Wie schon von der Josie Meyer und auch der Eva Polly angesprochen, haben Drogenabhängige in den 90er Jahren Zugang zum Methadon-Programm bekommen. Methadon ist quasi eine Ersatzdroge für Heroin. Für stark Abhängige hat es auch die kontrollierte Abgabe von medizinischem Heroin gegeben. Beide Lösungen führen natürlich dazu, dass Frauen nicht mehr anschaffen mussten, um sich Drogen illegal zu besorgen. So hat sich die Lage im Seefeld beruhigt. In der Stadt Zürich hat es ein paar Jahre später nochmal einen Strassenstrich gegeben, nämlich den am Sihl gegeben. Dort waren es aber nicht mehr primär drogenabhängige Frauen, die sind anschaffen, sondern oft Frauen, die durch Menschenhandel in Zürich gelandet sind. Auch das ist eine extrem wichtige Thematik, wo ich aber in diesem Podcast nicht wirklich darauf eingehe.
Bahnhof Tiefenbrunnen.
Das Thema vom Drogenstrich in den späteren 80er und frühen 90er Jahren in meinem Quartier wäre somit eigentlich beendet. Und ich muss sagen, ich habe enorm viel dazugelernt. Wo ich angefangen habe, mich über das Thema zu informieren, hätte ich selber nie gedacht, dass ich aus dem Thema doch einen übereinstündigen Podcast machen könnte. Es war spannend, mit so vielen unterschiedlichen Frauen zusammensitzen und mehr dürfen über das Thema erfahren. Dass meine Nachbarin Lilian zum Beispiel eine ehemalige Schulfreundin auf dem Strich gesehen hat, dass die Freier sagen, die Frauen auf dem Strich erinnern sich teils an die eigenen Töchter. Oder auch, dass es den Männern durchaus bewusst war, dass die Frauen drogenabhängig waren und dass sie trotzdem oder sogar weg dem an den Strich gegangen sind. Dass die Frauen untereinander aufmerksam aufeinander geschaut haben oder dass der Lilabus nicht nur eine Anlaufstelle war, sondern dass da auch ein feministischer Aspekt dahinter war, konnte ich nur durch die Gespräche herausfinden. Mein Ziel war es ja, euch und mir ein genaueres Bild von dem damaligen Drogenstrich in meinem Quartier zu machen. Weil von dieser Geschichte heute nur noch wenige wissen und weil Seefeld heute ein Hochpreisquartier ist, wo man so eine Vergangenheit vielleicht gar nicht würde erwarten. Ich hoffe, ich konnte ein Licht auf das Thema werfen. Und natürlich auch, dass ihr etwas gelernt habt und etwas aus dem Podcast mitnehmen könnt. Ich hätte das alles nie machen können ohne die Unterstützung von diesen 6 Frauen, die sich bereit erklärt haben, in meinem Podcast mitzumachen. Darum kommt jetzt definitiv Zeit zum Danken sagen. Danke Lilian, danke Sevi, danke Josie. Auch, dass ich Ausschnitte aus dem Film «Der Kunde ist König» verwenden in meinem Podcast. Danke Brigitte, danke Silvia, danke Geri und danke Eva. Ich bedanke mich auch herzlichst bei euch, dass ihr den Podcast bis dahin gehört habt und verabschiede mich. Hoffentlich bis bald.